Heiliger Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns in deine Gegenwart einlädst. Denn du bist gegenwärtig und du bist immer da für uns. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich möchte dich bitten, dass du heute die Gemeinschaft, auch das Hören deines Wortes in ganz besonderer Weise segnest und dass wir wachsen dürfen im Glauben und in alledem, wo du uns bereiten möchtest. Hab Dank dafür. Amen. Ja, so zu predigen ist immer eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal wusstet. Was sagt man eigentlich Menschen, die schon seit 30, 40, 50 Jahren in eine Gemeinde gehen? Von Sonntag zu Sonntag? Und was mir groß geworden ist, ist das Wirken Gottes. Ja. Heute Morgen kam ich hier rein und habe gehört, ihr habt gestern die Kinderräume aufgeräumt und Dagmar sagte dann, ja, dann kommen prompt Kinder. Genau das habe ich erlebt, dass dort, wo wir den Willen Gottes tun, dass Gott sich dazu stellt und dazu stellen möchte. Ganz persönlich in unserem Leben, aber auch in dem Leben der Gemeinde. Und als wir damals angefangen haben mit der Ranger-Arbeit, das ist so eine Pfadfinderarbeit für Kinder von 6 bis 18 und dann nachher für die Leiter, gibt es nachher auch Leiterausbildung, da gab es keine Kinder und da gab es auch keine Leiter, da gab es nichts. Eine Gemeinde von 20 Leuten vielleicht, überwiegend älteren Alters, und wir haben uns gefragt, wie soll das vonstatten gehen? Und in dieser Situation, was tut man da? Man geht natürlich ins Gebet, aber wir hatten so ein Brennen dafür. Wir wollten etwas in dieser Richtung anbieten. Und dann kam eins zum anderen. Wir mussten erstmal Mitarbeiter suchen. Menschen suchen, die mitmachen. Und da ich so ziemlich der Einzige war, also die Idee kam nicht von mir, sondern ich habe diese Arbeit schon in Braunschweig gemacht, wo ich vorher Pastor war. Und die Idee kam einem von jemand aus der Gemeinde. So, und da haben wir in der Ältestenschaft dann drüber gesprochen, können wir das überhaupt machen? Und ich habe gesagt, ja, dann müssen wir die Kosten überdecken, ja, also natürlich auch die, nicht nur die finanziellen, das ist zweitrangig, sondern die Kräftepower. Aber wenn man damit anfängt, wenn man da mal einsteigt, dann macht man das nicht für eine Woche und dann macht man das auch nicht für ein halbes Jahr, sondern dann plant man für Jahrzehnte. Ja, man begleitet Kinder ja nicht nur die ersten 3 Jahre, sondern man begleitet sie dann quasi ihr ganzes Leben lang. Und dann kamen wir bei der Mitarbeiterfrage, sind wir dann auf 1-2 Leute zugegangen, haben sie gefragt, erstmal nett abgelehnt, müssen wir mal drüber beten, wie soll denn das werden? Und dann kam ich nachher irgendwann zu, habe ich jemand gefunden, die hat dann auch mitgemacht, ja, es war aber noch nicht genug, wir brauchten mehr. Und derjenige, der dann diese Idee in den Raum geworfen hat, der war schon über 60, kurz vor Rente. Da sagte ich, lieber Bruder, du liebst die Kinder und du liebst die Natur. Das ist doch genau das Richtige für dich. Und natürlich habe ich das gesagt mit ein bisschen Schwitzen im Gesicht, weil was möchte man, wie möchte man jemanden herausfordern, ja, der schon ein wenig fortgeschritten im Alter ist und dann auch noch an Kindern zu dienen und womöglich im Zelt zu schlafen auf einer Isomatte. Ja? Könnt ihr euch das vorstellen? Nochmal einen Zelturlaub zu machen? Oh, das tut gut. Wir haben die Arbeit steht mittlerweile, wir haben dann ein Bundescamp gemacht, das waren nur 15.000 Kids auf einer Wiese und das hat geregnet ohne Ende. Das war unsere Rettung, weil dadurch die ganzen Mäuse weggeschwommen sind vom Feld. Es gab allerdings noch ein paar und die haben dann mir nachts ein Massagebett beschert, weil die sind dann unter der Isomatte immer lang gelaufen und das kribbelte dann schön. Naja, ich ging dann zu diesem Mann hin und der sagte, ja, okay, ich mach mit. Und ich habe gedacht, wow, okay. Und er hat dann die Grundausbildung gemacht und als er auf der Grundausbildung war, habe ich gedacht, meine Güte, hoffentlich kommt er gesund wieder. Und mittlerweile steht diese Arbeit seit 5 Jahren und er ist immer noch dabei, begeistert und fährt sogar mit auf die Camps und ist begeistert. Wie kamen wir denn von Mitarbeitern zu Kindern? Mitarbeiter kamen dann, nachdem die Arbeit gestartet wurde, immer mehr. Kinder kamen dann mittlerweile auch durch Zeitungsannoncen, dadurch, dass wir in einer anderen Gemeinde noch Werbung gemacht haben, durch die Nachbarschaft, durch Freunde, kamen auf einmal Kinder. Das hat mir echt gezeigt, dass Gott da ist, indem wir gehen. Wenn wir gehen, einen Schritt des Glaubens wagen, dann ist er auch gegenwärtig. Naja, Ranger-Arbeit ist ja so eine Sache. Man hat nun eine Arbeit, aber die Kinder oder die Familien kommen ja nun nicht in die Gemeinde. Ja, weil die haben mit Gemeinde wenig zu tun. Wir brauchten aber in der Gemeinde eben auch wieder einen Dienst an den Kindern, den wir am Sonntag anbieten können. Hatten wir nicht. Was haben wir gemacht? Wir haben Menschen gefragt, die begeistert in die Kinderkirche sich engagieren möchten. Ja, aber, oder mit wenig, ohne Kindern. Das waren keine Kinder da im Gottesdienst. Und wir haben dann in der Leiterschaft gesagt, ja, wir wollen in den Kinderdienst investieren. Es waren aber keine Kinder da. Also wir sind schon crazy, ne? Das ist schon ziemlich komisch, so sich auf Dinge zu berufen, die es gar nicht gibt. Naja, wir haben uns vorbereitet, wir haben Menschen wieder gefragt, Mitarbeiter wieder gefragt, ob die bereit wären, dann wenn denn dann welche kämen, dass es dann Kinderstunde gibt. Ja, okay. Aber die wussten ja nicht, dass Gott sich dazustellt und nächsten Sonntag dann Kinder kommen. War dann aber wirklich so. Ja, wir haben das vorbereitet und seitdem gibt es Kinderkirche in der Ekklesiagemeinde bei uns. Da sind wir einem Impuls gefolgt, den wahrscheinlich Gott auch aufs Herz gelegt hatte. Und prompt, nachdem wir diese Entscheidung getroffen haben als Gemeinde, hat Gott darauf gehört und es kamen Kinder und Familien in die Gemeinde. Und das ist für mich ein Zeugnis des Weges, auf dem wir sind, ein Weg des Glaubens. Und darauf möchten wir ja nicht nur beruhen. Und da möchte ich gleich auch auf den Bibeltext kommen. Ich habe einige für uns heute mitgebracht. Aber bevor ich das tue, möchte ich euch natürlich auch ganz lieb noch grüßen. Einmal von meiner lieben Frau Ricarda, die ist jetzt in der Ekklesiagemeinde, und von eurem Pastor Jason, der ist in der Agape-Gemeinde. Ja, die lassen euch ganz lieb grüßen. Und ja, so wollen wir uns gemeinsam als Gemeinde Jesu an den verschiedenen Orten, ob es hier in der Arche ist oder im Händelweg oder im Krummeck, Gott möchte sich zu seiner Gemeinde stellen und er möchte sich auch zu dir stellen, denn du bist Gemeinde. Nicht das Haus, nicht die Straße, an der du am Sonntag gehst, sondern du bist Gemeinde und dich möchte Gott gebrauchen innerhalb dieser Gemeinschaft. Ich fange mal mit dem Predigttext am besten an. Ein Text, der mich berührt hat, nämlich aus dem 2. Petrus. Da heißt es, mal so frei, stell das mal weg. Im 2. Petrus Kapitel 1, da heißt es, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient und durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe und in der Bruderliebe, aber die Liebe zu allen Menschen. Bis dahin. Das ist ein Text, der, man spricht ja heute so gerne oder man hört immer wieder, da möchte ich mal aufspringen auf dieses Pferd, der 10-Punkte-Plan. Ne? Schon gehört. Mal positiv, mal sehr negativ, whatever. Aber jeder wünscht sich so einen Plan. Wie kann ich denn glauben? Wie soll ich denn mein Leben gestalten? Ja? Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Wie soll ich auf der Arbeit dies und jenes tun? Ich weiß nicht, ob du so ein strukturierter Liebhaber bist, der wirklich Struktur mag und klare Ansage macht. Und hier sagt uns der Apostel Petrus eben auch diesen, gibt uns einen 10-Punkte-Plan auf dem Weg mit Jesus. Da heißt es, wir sollen allen Eifer an etwas setzen. Diese Geschichte des Eiferns, da forderte Gott uns immer wieder heraus. Auch sein Volk Israel forderte er mit Eifer immer wieder heraus. Als sie damals aus dem Exil kamen von Babylon, da fingen sie an, so langsam den Tempel wieder aufzubauen. Wir lesen das im Buch Esther und bestätigt durch die Propheten Haggai und Zacharia, die dann quasi diese Geschichte erzählen von den Menschen, die dann zurückgekommen sind und wo Gott ihnen den Auftrag gegeben hat, baut hier wieder ein Haus auf. Und diese Herrlichkeit dieses Hauses soll am Ende größer sein als die des ersten Hauses. Ich finde auch so einen Glaubensschritt, der ins Ungewisse geht. Ja, woher sollen wir die Steine nehmen? Woher die Genehmigung? Woher die Kraft? Woher dies? Woher jenes? Und Gott spricht durch Haggai zu dem Volk und ermutigt sie und sagt, kehrt ab von dem, wo ihr bisher nicht mit mir gewesen seid. Kehrt ab von der Schuld, kehrt ab von der Sünde, kehrt ab, lasst los, was euch daran hindert, im Glauben zu leben und setzt allen Eifer daran, dass das Haus gebaut wird und dass ihr in meine Gegenwart kommen könnt. Und dann sagt der Haggai als Prophet zum Volk, mein ist alles Gold und Silber. Und das sollte das Volk ermutigen, diesen Schritt doch zu wagen. Den Schritt ja quasi fast ins Ungewisse zu wagen. Und Petrus, der ermutigt uns auch da drin, mit allem Eifer etwas dran zu setzen. Ja, was denn? So setzt eben allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend da. Was ist denn eine Tugend? Das ist ein älteres Wort. Ihr könntet das wahrscheinlich nochmal übersetzen für die jüngere Generation. Tugend, was ist eine Tugend?
Reinheit.
Bitte?
Reinheit.
Reinheit.
Ja.
Tugend.
Vorbildlich.
Vorbildlich. Tugend. Tugend meint so viel wie, ja, man kann das alles mit reinnehmen, aber Tugend meint so viel wie charakterfest, eine starke Persönlichkeit. Tugend. Ich habe eine starke Persönlichkeit, ich weiß, wo es lang geht, ich weiß, wo es hingeht und ich gebe alles daran, also zurück zu dem Wort Eifer, ich gebe meinen ganzen Eifer daran, das zu vollenden, was ich gerade tue. Das ist Persönlichkeit. Persönlichkeit steht zu dem, was man tut. Könnt ihr dem folgen? Oder ihr dürft korrigieren. Ja, wir sind ja hier eine kleine Gruppe. Ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen, aber korrigiert gerne. Ergänzt. Ja, Tugend ist die Charakterfestigkeit. Also den Glauben, wenn wir Glauben haben, sagt uns der Apostel Petrus, dann sollen wir im Glauben aber eben auch Charakterfestigkeit und Persönlichkeit zeigen. Dann sollen wir zeigen, dass wir dranbleiben am Glauben und den Glauben nicht wegschmeißen, nicht wegdrücken. Festhalten an dem, was Gott uns ins Herz gelegt hat. Und das fängt ja in dem Kleinen an. Das fängt ja schon daran an, dass in der Frage der Erlösung, das ist nicht was Kleines von der Wertigkeit her, aber das ist der Anfang. Der Anfang deines Glaubenslebens. Der Anfang deines geistlichen Aufbruches. Aber da hört es ja nicht auf bei der Frage der Erlösung. Bin ich nun errettet? Ja, so, ihr kennt diesen Spruch mit Ach und Krach, dem Lamme nach, und dann komme ich ins Himmelreich. Aber das ist nicht das, was Gott für dich möchte. Was Gott für dich möchte, ist, dass du im Glauben weitere Schritte wagst und gehst. Und dass wir als Gemeinde Jesu hier in Lübeck auch Schritte des Glaubens wagen, wo wir einfach Vertrauen haben, das möchte Gott in Lübeck tun. Und zwar durch die Gemeinde Jesu. Manchmal frage ich mich, nicht so gut, sehr negativ, aber ich frage mich manchmal, wo habe ich gesäumt, etwas versäumt zu tun, aus Glauben heraus zu tun, warum manche Situationen so sind, wie sie sind. Ja? Aber im Glauben sollen wir nicht nachlässig sein, sondern wir sollen eifern darin, festhalten daran. Festhalten an der Zuversicht Gottes, die er für uns hat. Und wenn wir Glauben haben, dann sollen wir Tugend beweisen, also Charakterfestigkeit, Persönlichkeit beweisen. Das ist ein Thema, da kann man schon ganz alleine im Hauskreis mal drüber sprechen oder was ihr auch immer habt, aber da kann man wirklich lange drüber sprechen. Aber es geht hier weiter. In der Tugend, also erstmal sagt Petrus, reicht in eurem Glauben die Tugend da. Also gebt einander Tugend im Glauben. Zeigt euch den Glauben, den ihr habt. Und dann in der Charakterfestigkeit, in der Persönlichkeit, die ihr habt, dürft ihr euch an Erkenntnis mehr reichen. Noch einmal der Bogen, du bist Gemeinde, du darfst Glauben haben, im Glauben wachsen und durch diese Festigkeit im Glauben darfst du dem anderen Erkenntnis darreichen, geben, mitteilen. Ihr sollt euch einander Erkenntnis eures Glaubens mitteilen. Und in der Erkenntnis, da geht es dann weiter, Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung das standhafte Ausharren. Im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. Das standhafte Ausharren, mir sagte mal einer in einer ganz schwierigen Phase, Sebastian, wenn du nicht drüber wegkommst, dann bleib unten drunter. Dann bleib da drunter. Ja. Und das meint dieses Wort von diesem standhaften Ausharren, dass wir uns in Geduld beweisen. Standhaftes Ausharren würde ich gleichsetzen mit Geduld. Und Geduld zu wirklich auch wieder zu beweisen, danach zu eifern, dass Gott mir Geduld schenkt in dem, was er mir an Verheißung oder auch an Zuspruch oder an Glauben in mein Herz gelegt hat. Oder als Gemeinde auch. Geduld zu bewahren. Und durch das standhafte Ausharren wollen wir uns in der Gottesfurcht lehren und lernen. Dass wir wissen, da ist ein mächtiger Gott, der alles in seiner Hand hält und der seinen Plan zu Ende bringt durch seine Gemeinde. Und in der Gottesfurcht, Sollen wir uns üben oder sollen wir uns darreichen? Sollen wir einander teilhaben lassen an der Bruderliebe? Die eigene Familie zu lieben, die Gemeinde zu lieben, die in der Gemeinde sind. Und das daran zu eifern, danach zu eifern, dass auch wenn es nicht mal so funktioniert, wie es funktionieren soll, dass das das Credo ist einer Gemeinde, die Bruderliebe. Und wir sind ja unter uns, ne? Ist das nicht manchmal so, dass die Bruderliebe oder Schwester-, Geschwisterliebe, also diese, die Bibel oder das Griechische benutzt hier das Wort Philo, Philadelphia, das ist die Freundschaft, die man zu anderen Menschen haben kann. Als Jesus Petrus fragte damals, hast du mich lieb, da fragte er ihn zunächst einmal, benutzte er zunächst diese Worte Philadelphia, Philo, willst du mein Freund sein? Hast du mich lieb als Freund? Ja, ich hab dich doch lieb, das weißt du doch. Und dann benutzt er das Wort Agape. Hast du mich wirklich lieb, in dieser göttlichen Liebe? Aber hier fordert uns das Wort Gottes heraus, das nicht nur so als fromme Floskel zu nehmen in der Gemeinde, die Bruderliebe, lieber Bruder, liebe Schwester, sondern dass wir danach eifern, dass das in unserer Mitte lebt. Und dann kommt man auf einmal von dieser frommen Floskel weg. Dann ist es nicht nur mehr ein Wort, sondern dann fordert mich Gott auf einmal selber heraus, Schritte zu tun, selber daran zu eifern, wie komme ich wieder dahin, dass wir einander lieben, dass ich den anderen lieben kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Verliebtsein und Liebe. Ja? Liebe ist kein Gefühl, himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt oder irgendwas dazwischen. Liebe ist eine Entscheidung. Wir dürfen uns also als Gemeinde Jesu dazu entscheiden, den Nächsten, meinen Bruder und meine Schwester zu lieben. Und diese Entscheidung, die ist entscheidend, denn die hat nämlich die entscheidende Kraft, etwas zu verändern. Gefühle haben diese Kraft nicht, die von dir ausgeht oder von Gott ausgeht. Gefühle haben eine Kraft, die dich in Besitz nehmen wollen. Gefühle wollen dich in Besitz nehmen. Aber Entscheidung, die du triffst, nimmt die Gefühle in Besitz. Und dann sagt der Apostel Petrus weiter, in der Gottesfurcht, aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe, aber die Liebe Gottes zu allen Menschen. Und hier wird es ganz schön herausfordernd. Denn hier spricht er dann von der Agape, von der Liebe, von dieser göttlich gegebenen Liebe. Und für mich ist dieser Punkteplan, ich zähle nochmal auf, was da drin vorkommt, am Anfang war der Glaube. Dann kam die Tugend, also die Persönlichkeit, die Charakterfestigkeit, fest zu werden in seiner Person. Dann haben wir die Erkenntnis und in der Erkenntnis haben wir die Selbstbeherrschung und in der Selbstbeherrschung haben wir das standhafte Ausharren, die Geduld und im standhaften Ausharren haben wir die Gottesfurcht und in der Gottesfurcht die Bruderliebe und in der Bruderliebe die Liebe zu allen Menschen. ein 8-Punkte-Plan, der mich ganz persönlich herausfordert und auch herausfordern darf. Und nach dem wir eifern dürfen. Nun bleibt es dabei aber nicht stehen, denn hier beweist sich nämlich auch diese göttliche Liebe. Dass all diese 8 Punkte, die jetzt hier standen, dass wenn wir sie durchgelebt haben und selber darin herausfordern lassen und danach geeifert haben, dann ist es so wie in einem Gottesdienst und man fragt sich wieder, ja, was soll man denn dort predigen? Die haben ja alle diese 8 Punkte quasi schon durchgemacht und immer wieder hat sich das bewiesen irgendwie in einem Leben. Ich persönlich komme immer wieder zurück zu irgendeinem Punkt und muss dann weiter nicht nur darüber nachdenken, sondern danach eifern, das auch so zu tun, Glauben zu haben. Ja, Glauben zu haben an die Vergangenheit, was da gelaufen ist, ist ziemlich einfach, weil das haben wir schon hinter uns. Ja, aber Glauben zu haben an die Gegenwart, dass Gott hier und heute etwas verändern möchte, das fordert mich dann auch wieder heraus. Und da ich aber darin geübt bin, in der Geduld oder im standhaften Ausharren, oder in dem, dass Gott mir immer wieder diese Zusprüche gegeben hat, dort und dort habe ich dir geholfen und ich werde dir auch jetzt helfen. Das ermutigt mich wieder dann in der Gegenwart, Glaubensschritte zu wagen, die mich herausfordern wollen. Könnt ihr dem folgen? Oder ja? Jetzt beginnt nämlich etwas Neues. Jetzt beginnt Jüngerschaft. In der Bruderliebe und in der Liebe zu allen Menschen beginnt auf einmal etwas, wird etwas geboren in deinem Glaubensleben, wo wir als Gemeinde selber anderen ein gutes Vorbild sind. Wo wir anderen gegenüber ein Beispiel sind und sie letztendlich auch auf diesen Schritten führen können. Menschen, die vom Glauben nichts wissen, die den Glauben nicht kennen, die Verheißungen Gottes nicht kennen, die Erkenntnis nicht haben, dass wir sie als Gemeinde Jesu da hineinführen dürfen. Und das geht nur durch die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herz, die hineingeschenkt worden ist, hineingegeben worden ist in unser Herz. Liebe, die wir empfangen haben auf diesem Weg des 8-Punkte-Plans quasi, weil wir gemerkt haben, Gott ist an meiner Seite und steht zu mir. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und auf diesem Weg darf ich auf einmal anfangen, anderen dort ein guter Begleiter zu sein. Anderen in den Glauben hineinzuführen, zu schauen, und zwar in der Liebe. Ja, nicht so, das sage ich dir jetzt in Liebe, kennt ihr, ja, sondern weil Gott in mir diese Hoffnung der Herrlichkeit für diese Menschen hineingelegt hat in mein Herz und zu ihnen gehen kann und sagen kann oder aufzeigen kann, das ist in meinem Leben geschehen. Und ich glaube, dass Gott auch etwas in deinem Leben tun möchte. Das ist so der allererste Punkt, wo Glauben geweckt werden kann in dem Leben von Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist immer, habe ich erfahren, da hat Gott mir Gutes getan. Und jetzt glaube ich, dass Gott etwas für dich hat. Und dann fangen wir an, Menschen zu begleiten, in die Jüngerschaft zu nehmen. Selber ein Vater oder eine Mutter in Christus zu sein, wie wir das so schön kennen, dieses Wort. Jemand zu sein, der ein Vorbild ist für andere und sie mit hineinnimmt auf den Weg seiner Herrlichkeit. Wir haben Herrlichkeit Gottes erlebt oder sind dabei, sie zu erleben. Aber Gottes Herrlichkeit, die in uns stattgefunden hat, die dürfen wir auch weitergeben und andere Menschen in ihren Herausforderungen begleiten. Nicht umsonst fängt der Apostel Petrus hier an mit den Worten, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Durch wessen Herrlichkeit und Tugend? Halleluja! Jesus ist uns in allem vorausgegangen. Er hat Glaube bewahrt und danach geeifert. Er hat Charakterfestigkeit gezeigt, sich in der Erkenntnis geschult. Er hatte Selbstbeherrschung in seiner Versuchung, die er durchlebt hat. Er war geduldig, wahrscheinlich am meisten auch mit seinen Nachfolgern, mit seinen Jüngern. Er lebte Gottesfurcht. Und in dieser Gottesfurcht lebte er die Bruderliebe und die Liebe zu allen Menschen. Und von ihm dürfen wir das lernen. Er nimmt dich und mich an die Hand. Er nimmt seine Gemeinde an seine Hand und führt sie Schritt für Schritt. Und dadurch, dass er seine Gemeinde an die Hand nimmt und mit ihnen schrittweise nach vorne geht, nimmt seine Gemeinde die Menschen in ihrem Umfeld an die Hand und führt sie wiederum zu Jesus. Und dann werden diese Menschen andere Menschen zu Jesus führen. Und alles durch die Liebe Gottes. Weil die Gemeinde Jesu weiß, Gott ist die Liebe. Und wenn er dich an die Hand nimmt, dann führt er dich nicht in den Schmutz, sondern führt dich da heraus. Und so dürfen wir als Gemeinde in unserer Stadt, in unserem Stadtteil oder als Gemeinde auch in deinem Leben Schritte wagen des Eiferns, danach zu eifern, was Gott Gutes für uns bereithält. Könnt ihr dem folgen? Und so führt uns die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die uns geschenkt worden ist, lässt uns nicht zerbrechen, sondern sie baut auf. Sie möchte dich aufbauen, auch wenn es gerade in der Frage der Geduld oder des Ausharren oder welches Thema dieses Acht-Punkte-Planes gerade in deinem Leben vorherrscht, wo deine Fragen sind. Da möchte Gott, dass wir zu charakterfesten Menschen werden. Und das geht eben nicht durch die Fastfood-Mentalität. Mal ganz schnell an der Theke bestellt, reingestopft und weiter geht's im Programm. Sondern es geht nur dort, wo unser Leben, unsere Situation selber in die Zubereitung geht. Wenn du ein gutes Essen genießen willst, dann kochst du es am besten selber. Dann weißt du, was du hast. Dann weißt du, was da für Arbeit hintersteckt. Und dann kannst du es auch besser genießen, als bei Meckes zu essen. Und wenn du die Gelegenheit nicht hast, selber zu kochen, das ist nur ein Beispiel, ja, versteht mich nicht falsch, Aber dann können wir in die Gegenwart Gottes gehen und Danke sagen. Danke sagen für das, wie er mich versorgt hat, was er mir gibt. Und nicht alles für selbstverständlich nehmen. Auch im Glaubensleben. Denn wir wollen doch Menschen sein, die aus der Zusage Gottes herausleben. Wir sind doch nicht Gläubige oder Christen, weil wir von Gott alles erpressen können. Gott, wenn du mir nicht das gibst, dann besuche ich mal 2 Wochen nicht die Gemeinde oder ich gehe aus dem Dienst heraus. Und das lehrt uns die Gottesfurcht, dass wir hier Ausharrende sind. Das lehrt uns die Liebe Gottes, die er uns in unser Herz gelegt hat. Wir glauben nicht, weil wir Gott erpressen könnten, sondern wir glauben, weil Gott uns führen und leiten möchte und unser Leben zum Guten führen möchte. Ich sprach vom Propheten Haggai, der das Volk ermutigt hatte, den Tempel wieder aufzubauen. Allerdings waren die Menschen, das Volk Israel oder das Volk Juda war damals entmutigt, das zu tun, weil die haben dann nebenbei ihre eigenen Häuser gebaut und kamen dort irgendwie auch nicht so richtig voran mit dem Tempel. Und auf diesem Weg ermutigt Haggai das Volk wieder am Tempel zu bauen. Und er ermutigt sie nicht, indem er sagt, stellt euch mal hin und dann werdet ihr sehen, wie der Tempel gebaut wird, sondern packt selber an, eifert selber daran, dass das gebaut wird. Eifert darum, um diese Schritte des Glaubens zu gehen, die Schritte der Erkenntnis, der Charakterfestigkeit und so weiter, was wir gerade gehört haben. Eifert darum. Was ist Eifern? Anstrengen, oder? Wir strengen uns an, dass das geschieht. Wenn Gott in die Gemeinde hineingesprochen hat, dann tun wir das. Und Haggai ermutigt sie nicht, indem er eben sagt, kommt und seht, wie der Tempel wächst, sondern er sagt, packt selber an. Und dann gibt er ihnen diese Zusage, der Tempel, wenn er fertig ist, dann wird seine Herrlichkeit größer, am Ende wird der Tempel, die Herrlichkeit des Tempels größer sein als die des vorherigen. Das war ein Glaubensakt, um euch da mal mit hineinzunehmen. Der salomonische Tempel, das war ein Tempel, der war grandios. Da blitzelte das Gold und das Silber nur so von den Wänden. Können wir uns heute kaum vorstellen. Also denk, wenn du an einen Tempel denkst, denk nicht an die Ruinen von Griechenland. Das war Herrlichkeit dort. Das war eine Pracht, die Gottes Furcht widerspiegelte. Und nun standen die Menschen, kamen wieder zurück in ihr Land. Der erste Tempel war zerstört. Und sie sahen nun, dass der Tempel so halbwegs fertig war. Und dachten, das sollen wir wieder schaffen, was damals die Menschen geschafft haben? Wir? Und da war es der Propheten Sache, diese Menschen zu ermutigen. Am Ende eures Eiferns wird der Tempel herrlicher sein als der zuvor. Und dann kommt Jesus und sagt, in 3 Tagen werde ich den Tempel einreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Und nun klingen die Worte bei den Juden, ja Mensch, unsere Vorväter, die haben da 40 Jahre dran gebaut und damals sah es noch nicht so aus wie vorher. Und du willst kommen und in 3 Tagen den Tempel wieder aufbauen? Wisst ihr, und das ist Herrlichkeit. Was Jesus für uns getan hat, wo Menschen, wo wir Menschen sehen, deren ganzes Gerüst einfach kaputt ist, wiederhergestellt wird und sie wachsen hinein in Gesundheit, in Wiederherstellung, in Kraft und dann ein lebendiges Zeugnis werden für Jesus. Denn das kann Jesus tun. Und nicht umsonst sagt der Apostel Paulus, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Stimmt das so? Steht das da so? Na? Wisst ihr? Na, frage ich mich natürlich mal, was soll ich euch noch predigen? Ihr wisst es ja. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes und in dir möchte Gott sein Werk tun. Aber er möchte es nicht alleine tun, sondern mit dir gemeinsam. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, lasst uns weiter danach eifern, danach streben, an den Verheißungen Gottes festzuhalten, die uns gegeben sind und die er auch seiner Gemeinde gegeben hat. Und wenn er seine Gemeinde schmücken möchte, weil er bald kommt, dann möchte er sie schmücken durch dich. Und wenn du einen Mangel siehst in der Gemeinde, dann fang an zu glauben. Fang an zu glauben, dass Gott dich gebrauchen möchte und dass Gott Menschen auch sendet, die er gebrauchen wird. Aber ohne dich wird es nicht geschehen. Ohne dein Gebet kann es nicht geschehen. Ohne dein Tun kann es nicht werden. Darum eifer danach, nach einem wachsenden Glauben, ein Glaube, der sich bewährt, ein Glaube, der fest wird in unseren Herzen. Und das möchte ich euch mit nach Hause geben. Nehmt diesen Text mal mit aus dem Petrus, 2. Petrus, Kapitel 1. Liest ihn zu Hause nochmal durch. Und ich denke, ihr werdet auch Parallelen sehen zu dem Leben von kleinen Kindern, wie sie heranwachsen, wo Glaube da ist, aus ihnen soll mal was werden, Persönlichkeit gestärkt wird. Schaut euch die Kinder an, wie sie dann erwachsen werden. Und ihr werdet all das, diese Schritte des Weges werdet ihr erkennen, die Gott auch mit dir gegangen ist und mit dir gehen möchte. Amen. Ja, Amen. Danke, Jesus, jetzt, dass du gegenwärtig bist und dass du deine Gemeinde liebst. Und du weißt, Herr Jesus, an welchem Schritt dieser Punkte wir gerade stehen und unsere Fragen haben oder auch gerade dabei sind, uns mit anderen Dingen zu beschäftigen, als die du in unser Herz gelegt hast oder hattest. Dort, wo wir Charakterfestigkeit beweisen sollten, es aber gerade nicht tun. Dort, wo wir Glauben zeigen sollten, es aber nicht tun. Dort, wo wir Geduld brauchen, Herr, aber nicht mehr geduldig sein können. Dort, wo wir Gottesfurcht brauchen, aber wir uns mit dem beschäftigen, was uns so vor Augen liegt. Wo wir Liebe zueinander brauchen, aber wo es so an Liebe mangelt, gerade in unserem Herzen. Herr, schenk uns darin Gnade und den Willen des Eiferns, auf das wiederhergestellt wird, was du angefangen hast zu bauen. Herr, wir wollen es nicht brach liegen lassen, sondern wir wollen glauben, dass du an unserer Seite stehst und uns führst und leitest. Dafür danke ich dir. So segne du meine Geschwister hier und schenk du ihnen Gnade in ihrem ganz persönlichen Leben auch, dass sie ermutigt sind, jede Situation in die Hand zu nehmen und dir gemäß danach zu eifern. in der Gottesfurcht gemäß danach zu eifern und zu vollenden, wozu du sie gesetzt hast. Lass sie vollenden, wozu du sie gesetzt hast. Lass sie Ergebnisse sehen, Herr. Schenk du Gnade dafür. Schenk ihnen Ergebnisse deines Handelns und Wirkens in ihrem Leben. Amen. Thank you.